Jeder von uns hier heute Morgen hat nicht nur Probleme, sondern ist ein Problem. Eine bemerkenswerte Begrüßung, nicht wahr? Es ist nun eben so, wir sind noch nicht angekommen. Das sagt der Apostel Paulus im Philipperbrief und den dürfen wir heute aufschlagen. Die Gemeinde Jesu besteht aus lauter Menschen, die Probleme haben. Aus Menschen, die für andere ein Problem sind. Das weiß der Apostel Paulus. Aber in dieser Gemeinde hat nicht jeder die gleichen Probleme. Auch nicht gleich viele. Paulus spricht nicht nur von Menschen, die Schwierigkeiten haben, sondern auch von Menschen, die bereits ein Stück gewachsen sind im Glauben, in ihrem Leben mit Jesus Christus. Er nennt sie Reife. Vielleicht trifft der eine oder andere in seiner Übersetzung das Wort Vollendete an. Das wäre vielleicht eine andere Übersetzung in einer anderen Verbindung. Aber hier in Philipper 3 heißt das, solche, die schon gewachsen sind im Glauben und alleine stehen können, so wie ein Mensch heranreift zu einem verantwortungsvollen Alter. Er kann für sich selbst sorgen, aber nicht nur für sich selbst, sondern er lernt, für andere zu sorgen und Verantwortung zu tragen. Denn Gott hat den Menschen geschaffen, nicht um sich selbst zu gefallen, sondern jeder ist für andere da, so wie Gott für uns da ist. Wir fingen an, Kapitel 4 zu lesen und verloren uns etwas in Kapitel 3. Aber wir kommen schon zurück. Kapitel 4 im Philipperbrief ergibt sich gleichsam aus Kapitel 3. Wenn wir den ersten Vers in Kapitel 4 lesen, dann haben wir dort zwei Bezugswörter auf Kapitel 3. Das erste Wort, daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone. Das heißt, aufgrund von Kapitel 3 hat er nun einiges noch zu sagen. Im Weiteren sagt er, auf diese Weise steht fest. Diese ist ein Bezugswort, das uns auf das Vorherige ebenfalls aufmerksam macht. Da wird von einer Weise gesprochen, wie man fest werden kann, also heranreifen kann, sollte das noch nicht der Fall sein. Deshalb, um Kapitel 4 zu verstehen, ist es ratsam, noch einmal einen Blick in Kapitel 3 zu tun. Das wollen wir noch einmal tun, aber nicht so lange wie gestern Abend. Kapitel 3, Vers 1. Zu dem Gebliebenen. Paulus hat zwei Kapitel geschrieben. Es ist in diesen Kapiteln überhaupt im Philipperbrief sehr viel Persönliches, aber auch einiges an Aufforderungen. Der Apostel Paulus hat einiges an die Philipper weiterzugeben. Dort gab es Probleme. Und er ruft auf, Entschuldigung, Probleme können traurig machen. Und Paulus ruft auf, gleichsam, lasst euch die Probleme nicht überwältigen. Verliert nicht die Freude am Herrn und aneinander. So betont er also die Freude inmitten dieser Schwierigkeiten, die wir immer wieder antreffen im Leben. Das soll uns nicht runterkriegen. Wir sollen also fest werden im Herrn Jesus und standhaft sein, solide, fest in der Liebe zum Herrn, in unserer Begegnung zum anderen. Denn wenn wir nicht persönlich fest sind in der Liebe zum Herrn, finden wir nicht die richtige Umgangsweise miteinander. Zu dem Gebliebenen, meine Brüder, freut euch im Herrn und am Herrn. Dasselbe euch zu schreiben, ist mir nicht lästig, Euch macht es aber sicher. Das Wort bedeutet, damit ihr nicht stolpert. Sicher, damit man nicht stolpert. Bewahrt vor dem Stolpern. Was gehört zum praktischen Christentum? Zum Umgang mit Schwierigkeiten und Problemen. Dazu gehört, dass wir immer wieder dasselbe zur Kenntnis nehmen. Immer wieder, sagt Paulus, muss man es sagen. Mir ist es nicht lästig. Ich weiß, ich muss das tun. Ich tue es auch gerne. Und euch dient es dazu, dass ihr fest werdet, sodass ihr nicht stolpern müsst. In allen den Schwierigkeiten, die euch begegnen. Also das Erste, das zum praktischen Christentum gehört, ist, dass wir immer wieder solche Worte zur Kenntnis nehmen und beherzigen. Von Paulus Seite ist es die Aufgabe, das zu sagen. Von unserer Seite, wir sind ja Brüder und Schwestern der Philipper von damals, von unserer Warte aus ist es angebracht, das immer wieder zu notieren, zur Kenntnis zu nehmen. Immer wieder zurück zum Wort Gottes. Wir brauchen das. Sonst unser Gedächtnis ist, auch wenn wir jung sind, an dieser Stelle sehr schwach. Also das ist das Erste. Das Zweite. Paulus erinnert daran, dass er aus dem Judentum kommt. Er selbst ist Judenchrist. Er sagt, wir sind die Beschneidung. Das heißt, wir Christen aus Israel sind das echte Israel. Und ich wies darauf hin gestern Abend, dass es ein zweifaches Israel gebe. Den größeren Kreis, aber nicht alle, bewährten sich als Volk Gottes. Dann gab es den inneren Kreis von echten Israeliten. Das war die Gemeinde Alten Testamentes, die dann überging in das Neue Testament, in die neutestamentliche Gemeinde. Das waren die, die den Messias aufnahmen und solche, die aus Israel dann zum Glauben kamen, gehörten dann ebenfalls zu diesem inneren Kreis. Judenchristen sind dieser innere Kreis. Wir kommen hinzu. Nun sagt Paulus, gleichsam als Israelit, hatte er manche Vorteile. Das war ein großes Vorrecht, zu Gottes Volk zu gehören. Und er selbst hatte noch große Vorrechte innerhalb diesem Bereich von Vorrechten. Aber als jemand, der Jesus kennengelernt hatte, hat er gelernt, auf die äußeren Vorrechte, auf das, was ihm gleichsam Ehre bereiten könnte und als einen Ehrenhaften darstellen ließ, darauf hat er verzichtet. Er hat gelernt, alles abzugeben. Trotz dessen, dass er ein Israelit war, sagt er, habe ich alles fahren lassen, Jesu wegen. Das sagt er sehr deutlich in Vers 7. Nachdem er seine Privilegien als Jude und als Judenchrist aufgezählt hat, sagt er, das jedoch, was auch immer mir Gewinn war, dieses habe ich Christi wegen für Verlust und Schaden geachtet. Nicht nur sein Vorrecht, ein Jude zu sein, ein Hebräer von Hebräern, sondern alles, was er an Vorteilen aufzählen könnte, das hat er alles fahren gelassen, um eines zu gewinnen, Jesus Christus. Ja und mehr, ich bin dabei, alles, sämtliches, für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzuges, Christus Jesus zu kennen, meinen Herrn, dessen wegen ich alles verlor und ich achte es immer noch stets dafür, Unrat zu sein, damit ich Christus gewinne. Das ist sein Ziel. Hatte er nicht ihn gewonnen? Hat Christus ihn nicht erfasst und er Christus erfasst? Ja. Aber er ist noch nicht am Ziel, sagt er in diesem Kapitel. Er jagt immer noch. Er möchte ihm treu bleiben und er möchte ihm ähnlich werden. In diesem Sinne Christus gewinnen, sein Wesen gewinnen, zunehmen in ihm. Und dieses Ziel hält er sich selbst vor Augen. Und das gehört also auch zum ganz praktischen Christentum. Immer wieder brauchen wir Gottes Wort, wie gesagt. Es ist notwendig, dass wir auf alles Irdische verzichten, das uns irgendwie als Vorteil dienen könnte, aber es ist diesseitig, es wird verschwinden. Wir müssen es sowieso einmal abgeben. Wichtig ist, dass wir bereits in diesem Leben mit Jesus Christus ins Klare kommen, damit wir, wenn dieses Leben ausgeht, wir einen ewigen Halt haben, der ist Jesus Christus. So sagt Paulus, ich übe mich schon jetzt in diesem Leben darin, nur Christus vor Augen zu halten. Nur ihn möchte ich gewinnen. Dann, er spricht einiges darüber, sehr Wichtiges, sie gehören zu den wichtigsten Versen in der Heiligen Schrift. Aber wir springen weiter zu Vers 13. Brüder, ich selbst halte mich nicht dafür, ergriffen zu haben. Ich bin noch nicht am Ziel, ich bin noch am Eilen, ich bin noch nicht vollkommen. Er ist zwar reifer geworden, aber noch nicht dort, wo er hinkommen möchte. Er jagt nach Vers 14 dem Ziel entgegen. Es geht um den Siegerpreis des von oben ergangenen Rufes Gottes in Christus Jesus. Interessante Formulierung. Gott hat ihn gerufen, rief ihn, als er sich vor den Toren von Damaskus einmal befand. Er wollte die Nachfolger Jesu verfolgen und Gott oder Jesus hat ihn gestellt. Er rief ihn, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Aber dieser Jesus, der uns zu sich gerufen hat, bleibt am Rufen. In einem Lied singen wir, mir nach, spricht Christus, unser Held. Er geht voran und wir haben unser Auge auf ihn gerichtet und folgen ihm nach, so wie es in der Bibel auch bezeichnet ist. Das tut Paulus. Er folgt Jesus nach bis ans Ende seines Lebens und dort will er Jesus begegnen, wie er es einmal erfahren hat, dass Stephanus, den man in seiner Gegenwart steinigte, Jesus am Ende seines Lebens vor Augen hatte und der erwartete ihn. Das bleibt ihm offenbar und dieses Bild scheint er vor sich zu haben. Er möchte auch da Jesus am Ende seines Weges sehen und von ihm empfangen werden. Vers 15, so viele also, die reif sind, die also schon Fortschritte gemacht haben im Glauben und selbstständig sind und schon geübt sind darin, dass sie Jesus stets vor Augen haben, dass er die Hauptsache geworden ist in ihrem Leben. Solche, die schon fest sind und imstande sind, anderen zu helfen, die reif sind, sollten diese Gesinnung haben. Frage. Dürfen Christen verschiedener Meinung sein? Heute ist es unter Christen eine verbreitete Selbstverständlichkeit, auf diese Frage ein Ja zu finden. Man hat sich darin geübt, tolerant zu sein und dementsprechend sich auch selbst eine andere Meinung zu leisten, als die, die um ihn sind, ist oder herrscht. Aber wir müssen uns von der Schrift her noch einmal, Kapitel 3, Vers 1, wir müssen uns noch einmal sagen lassen, wir Christen haben kein Recht für einen Pluralismus. Die Schrift erwartet von uns, dass wir gleicher Gesinnung sind. Aber was ist eine Gesinnung? Ja, die zweite Frage. Was ist eine Gesinnung? Das ist nicht leicht zu beantworten. Ich habe daran gerätselt. Entschuldigen Sie, ich habe manchmal ein bisschen Atemnot. Also, eine Gesinnung scheint mir, hat es mit zweierlei zu tun. Das scheint eine zweischienige Angelegenheit zu sein. Einmal geht es bei einer Gesinnung um die Einstellung, die ich habe. Wie bin ich eingestellt, Jesus gegenüber, dem Nächsten gegenüber? Jeder Christ sollte demütig sein. Einverstanden? Oder dürfen einige hochmütig sein? Nein, das sind alle eingeebnet. Vor dem Kreuz, sagt man, ist der Boden eben. Keine Stufen, der eine steht höher als der andere. Da sind wir alle eingeebnet. Christus starb für uns alle und wir waren alle gleich verloren, dem Tode geweiht. Da sind wir eingeebnet. Und das bleibt so. Wir bleiben als arme Menschen, die vollkommen auf Jesus angewiesen sind, von ihm abhängig sind für unsere Erlösung. Und wenn wir dort ankommen, wird der Boden wieder ganz eben sein. Jeder steht neben Jesus als von ihm erlöst. Demut ist gesunde Selbsteinschätzung. Ich bin keine Null, ich bin zweimal im Bilde Gottes geschaffen. Einmal durch Adam und Eva. Von ihnen kommen wir her. Und sie wurden im Bildnis Gottes geschaffen. Wir sind also etwas. Dieses Bildnis wurde zwar verstümmelt, aber nicht gelöscht. Die Bibel weiß immer noch den Menschen als Gottes Ebenbild zu verstehen. Aber es genügt nicht, denn in Römer Kapitel 3 lesen wir, dass wir alle nicht rankommen an die Herrlichkeit Gottes. Wer in den Himmel kommen will, der wird genauso gerecht, heilig, gut sein müssen wie Gott selbst. Wer nicht genauso heilig ist und so gut und so gerecht wie Gott, der kommt nicht in den Himmel. Da sind alle die ausgeschaltet. Die kommen nicht in Frage. Die meinen, dass am Schluss, wenn sie einen Strich ziehen, soll haben, wenn sie da im Schwarzen sind unten und nicht im Roten, dann werden sie schon hinüberkommen. Das ist alte heidnische Philosophie. Die alten Perser mit dem Zoroaster-Philosophie kannten dieses schon. Wenn man mehr Gutes auf der Rechnung hat vor Gott als Negatives, dann wird man schon durchkommen durchs Tor. Nein, sagt Gott, ich erwarte, dass nichts auf der Seite soll ist. Nichts. Alles gelöscht, wenn etwas da war. Ich erwarte, dass jeder genauso heilig ist wie ich. Denn in meiner Wohnung darf kein Flecken sein. In meiner Wohnung darf nichts Unheiliges sein, nichts Unrichtiges, nichts Verkehrtes. Alles muss sauber, intakt, schön sein. Das muss so bleiben. Und jeder, der dem nicht entspricht, darf überhaupt nicht durch die Tür kommen. Es muss klar sein. Und das dürfen wir dem Nächsten sagen, dem wir Zeugnis ablegen, der mit seiner Gerechtigkeit oder teilhaften Gerechtigkeit kommt. Es genügt nicht. Wir brauchen eine Heiligkeit, eine Gerechtigkeit, die Gottes gleich ist. Und die hat Jesus. Und so ist Jesus uns gegeben als Mensch, Gott in Menschengestalt. Und er ist genauso heilig und gerecht wie Gott. Er nimmt unser Sollkonto, löscht es und schenkt uns sein Habenkonto, sodass wir in ihm, er wird gleichsam zur Brille Gottes. Und wenn Gott uns jetzt anschaut als in Christus, dann sieht er nur Christus ähnlich. Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit, Seine Heiligkeit ist meine Heiligkeit, seine Güte meine Güte. Und so habe ich den Pass und darf durch das himmlische Tor eingehen. Und wenn Sie mit etwas anderem rechnen, Sie sollten heute sterben, kommen Sie nicht rein. Nur mit diesem Christuspass passieren Sie die Schwelle. Nur wenn Sie sich auf Christus berufen. Verstehen Sie jetzt Kapitel 3, was Paulus dort sagt? Immer wieder, damit ich Christus gewinne. Vers 9, denke ich, ist es, damit ich ihn habe und nicht meine eigene Gerechtigkeit, wenn ich dort ankomme. Nur Christus. Nur auf ihn können wir uns berufen. Und so viele dieser Gesinnung sind, das gehört zum Praktischsten im Leben. Das ist der Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel kommen wir überall durch in unseren Problemen miteinander. Oder mit uns selbst. Wenn Christus unser Leben geworden ist, Kapitel 1 in diesem Brief, wir haben viele schöne Verse, die uns immer wieder den Blick lenken, unseren Blick lenken auf Jesus Christus. Er ist unser Leben und im Sterben ist er unser Gewinn. Also, Vers 15, so viele also, die reif sind, sollten diese Gesinnung haben, diese Einstellung, diese Demut, aber dann auch die Liebe des Christus. Eine Gesinnung ist nicht nur eine Demut, eine demütige, sondern eine Gesinnung der Liebe, der Einstellung zum Nächsten und zum Herrn Jesus Christus. Es ist eine Denkweise. Eine Denkweise, die von Liebe durchzogen ist, getränkt ist. Eine Denkweise, die von Liebe getränkt ist. Das ist die Einstellung. Gesinnung scheint aber noch mehr, wenn wir ihm nachgehen in der Heiligen Schrift, wo es gebraucht wird, zu sein. Gesinnung ist auch unsere Auffassung. Das, was ich für wahr halte. Es geht um Wahrheit. Was ist richtig? Dürfen Christen hier verschiedener Meinung sein? Nein. Alle Christen sollten die richtige Einstellung haben, eine demütige, eine liebende, und alle Christen sollten Menschen der Wahrheit sein. Die Frage ist nur, was ist Wahrheit? Wir mögen da unterschiedlicher Meinung sein, aber gerade dieser Zustand ist unnormal. Gerade dieser Zustand ist zu überwinden. Das ist ja gerade unser Problem. Damit sollten wir uns nicht zufrieden geben. Und wir haben uns zufrieden gegeben, weil wir die Denkweise der Welt übernommen haben, die sich damit abfindet, dass die Gesellschaft das Leben der Menschen fragmentiert, zerbröckelt ist. Aber Jesus kommt und stellt wieder Beziehungen her. Und das geschieht durch die Wahrheit. Er hat manchmal Ausdrücke gebraucht, auch vor Pilatus in seinem letzten Zeugnis, die schwer sind zu verstehen. Pilatus fragt schließlich, was ist Wahrheit? Er kennt das nicht. Aber wir sollten um die Wahrheit bemüht sein. Und wenn Jesus uns allen vor Augen steht, dann haben wir es bei ihm mit der Wahrheit zu tun. Er ist sie verkörpert. Er ist der Schlüssel zu aller Erkenntnis, Kolosser Kapitel 2. Der Schlüssel zur Wahrheit. Wenn wir also uns mit ihm beschäftigen, werden wir immer wieder zur Wahrheit gelangen. Wollen wir dieses festhalten? Bei allem Bibellesen, bei allem, dass wir lernen oder meinen zu lernen, wenn wir die Bibel lesen, bei allem Gespräch um biblische Wahrheit, biblische Elemente, Erkenntnis und so weiter, wollen wir dieses vor Augen halten, dass Jesus Christus der Geist, das Leben, die Mitte des Wortes Gottes ist. Verlieren wir uns nicht in den Details, Israel, Heilsgeschichte, Missionen, allerlei so Schönes und Wichtiges in der Bibel. Alle guten Themen können Feinde des Besten werden, nämlich Jesus Christus. Das muss ich selbst erleben. Ich lese viel, ich muss studieren. Und da wird einem manchmal etwas wichtig und nimmt die Zeit auf, die ich verwenden sollte, um mich mit Jesus zu beschäftigen. Sehr schnell wird das Gute zum Feind des Besten. Deshalb kann man, wie Paulus das auch klar macht, Römer Kapitel 2, als moralisch guter Mensch ein furchtbarer Sünder sein, weil das Eigentliche fehlt, Gott selbst. Also, eine Gesinnung hat es mit der Meinung zu tun, aber die Meinung mit der Wahrheit. Meine Meinung sollte immer die wahre sein. Und wenn du und ich uns nicht, wenn wir nicht gleicher Meinung sind über irgendeine Wahrheit in der Heiligen Schrift, dann ist etwas los. Vielleicht sogar zweifach. Entweder ich bin im Verkehrten oder du oder wir beide. Und die Wahrheit ist an einer dritten Stelle. Und wir dürfen uns nicht zufrieden geben, wenn wir noch nicht dran sind, das heißt noch nicht bei der Wahrheit angekommen sind, dürfen wir einander lieben, das ist klar, das ist alles okay. Aber wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, sondern wir müssen ringen, bis wir der gleichen Anschauung sind. Nun bin ich für meine Auffassung nicht maßgebend. Immer wieder werde ich gefragt, wenn ich irgendwo zu reden habe und ein Gespräch entsteht vielleicht hinterher, besonders wenn es Vorträge sind, theologische, kann ein Gespräch hinterher entstehen. Was ist Ihre Meinung über dieses? Wissen Sie, meine Meinung interessiert mich nicht. Ich bin nicht Maßstab für meine Meinung. Jesus ist der Maßstab. Ich muss mich darin üben, nicht bei mir selbst ein Maßstab zu sein. Ich bin nicht der das letzte Wort hat. Das Wort hat Jesus. Und zweitens, du oder sie sind nicht der Maßstab für meine Meinung. Wenn wir jetzt gleicher Gesinnung sein wollen, dann ist das Problem nicht gelöst dadurch, dass ich mich deiner Meinung anpasse. Nehmen wir das tausendjährige Reich. In unserer Gemeinde glaubt man nicht an ein tausendjähriges Reich. Das heißt, der Kern dieser Denomination. Wir sind also verschiedener Meinung. Aber Jesus sagt, wir sollen gleicher Gesinnung sein. Ist es meine Aufgabe jetzt, alles zu kippen? Ja, jetzt werde ich auch so glauben wie diese Geschwister? Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Ist es Ihre Aufgabe in unserer Gemeinde? Ist das deren Aufgabe, sich an mich anzupassen? Was Herbert Janssen sagt, das ist nun maßgebend. Nee. Aber das geschieht immer wieder. Für den Lutheraner ist es sehr schnell Luther, ja? Für den Mennoniten ist es sehr schnell Menno Simons. Für den Reformierten ist es sehr schnell Calvin. Und so hat jede Denomination, fast jede, so einen Vater oder Väter in ihrer Richtung, in ihrer Glaubensrichtung. Und dann hat man so ein Schema von Glaubensbekenntnis. Und die Fragen sind, die auftauchen, die sind schon beantwortet. Man braucht nicht mehr die Schrift zu studieren, das haben die ja schon alles geklärt. Dieses glauben wir, best, basta, fertig. Mir ist in der Zeit der Vorbereitung für diese Zeit hier in Europa, oder war es schon während wir unterwegs waren, ist mir wichtig geworden. In 1. Korinther 7 steht geschrieben, jeder sei vorsichtig und denke daran, dass unsere Zeit hier auf der Erde bemessen ist. Bist du verheiratet? Pass auf. Halte deine Frau auf offener Hand. Du musst bereit sein, sie abzugeben. Nicht jeder Verheiratete bleibt am Leben mit zu seiner Frau zusammen, bis Jesus kommt. Einer stirbt oder beide. Sei bereit, sie abzugeben. heute. Hast du ein Haus? Hast du Hab und Gut? Du kannst es morgen verlieren. Halte es auf offener Hand. Und dann kam mir, wenn Jesus spricht von dem, was wir hören, als Gut, als Habe. Seht zu, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben werden. Merkt ihr? Wenn wir hören, bekommen wir etwas, dann haben wir etwas. Jesus sagt vom Heiligen Geist, er wird von dem, das mein ist, euch geben. Erkenntnisse, Wahrheiten sind Güter, Besitztümer. Jetzt, alles, was ich meine an Erkenntnis zu haben, sollte ich auf offener Hand haben. Denn keiner von uns ist angekommen. Jeder von uns hat Fehlerkenntnisse, die eigentlich nicht Erkenntnisse sind. So dass wir bereit sein sollten, alles wieder abzugeben, wenn mir jetzt die Wahrheit begegnet und ich merke, was ich hier habe, ist nicht das Echte. Das heißt, ich soll jetzt bereit sein, was ich meine, erkannt zu haben, abzugeben zugunsten dessen, was besser ist, ja, was die eigentliche Wahrheit ist. Und wenn jeder das tut, dann können wir uns hinsetzen und miteinander sprechen. Aber dann sind wir mit unseren verschiedenartigen Meinungen nicht gegenüberstehende, sondern wir sind wie zwei nebeneinander, Schulter an Schulter, und wir stehen vor dem Wort Gottes, vor Gott und vor Jesus, und wir fragen ihn, Herr, du hast die Wahrheit, und wir beide wollen jetzt wissen, was du sagst. Wir bekommen da ein ganz anderes Modell für das Gespräch. Wir sind beide Wahrheitssuchende. Wir kämpfen nicht, wer hat jetzt recht. Ja? Also, Paulus sagt, seid derselben Gesinnung. Aber bei allen diesen praktischen Ratschlägen stellt er immer wieder gleich Jesus uns vor Augen. Er ist die Orientierung. Er ist das Maß. Er ist der Maßstab. Und so weiter. Wir gehen weiter. So viele also, die reif sind, sollten diese Gesinnung haben. Und wenn ihr in etwas anders gesinnt seid, wird Gott euch auch dieses offenbaren. Wenn wir es auf offener Hand haben, ja. Vorausgesetzt, wir gehen nun wie auf diese Weise, wie er in Kapitel 4, Vers 1 sagt. Wir schreiten voran als Christen auf diese Weise, dass wir alle Christen Christus vor Augen haben, alle bereit sind, das noch einmal zu lesen, noch einmal zu erfahren und so weiter. Bereit sind, alles zu verlieren, nur Jesus zählt. Wenn dies die Haltung ist, die Atmosphäre ist, dann können wir voneinander lernen. Dann haben wir die Verheißung, dass Gott uns die Wahrheit offenbaren wird. Sonst hat er Geduld. Wenn wir auf unsere eigene Meinung sitzen und darauf pochen, gut, ich kann warten. Und wenn du bei mir ankommst, dann werden wir abrechnen. Ja? Das wird ein ernster Tag sein. Bedenken wir, das wird nicht derselbe Jesus sein, von dem wir in den Evangelien lesen. Das wird der sein, von dem wir in der Offenbarung Kapitel 1 lesen. Mit den flammenden Augen. Und er wird alles durchschauen. Noch besser als diese Geräte, die man heute hat, wenn wir im Flughafen sind. Heute darf man noch wählen. Bei uns wenigstens ein Klonen. Wollen Sie, sind Sie bereit, durchleuchtet zu werden? Man geht in eine Einzelkammer und dort sieht man alles. Benötigt. Jesus sieht noch mehr. Jene, die uns untersuchen, sehen nur das Äußere. Sie schauen schon durch, aber sie sehen nur Materielles. Sie sehen nicht meine Seele. Sie können nicht meine Gedanken feststellen. Aber Jesus kann das. Er wird alle meine Beweggründe, meine ganze Geschichte, alle meine Hoffnungen durchschauen. Wollen wir uns hier darauf gefasst machen und jetzt schon daran üben, ihn und seine Auffassung zu beherzigen. Doch wozu wir gelangten, sollte unser Bestreben sein, uns nach demselben Maßstab auszurichten, derselben Gesinnung zu sein. immer wieder dieselbe Gesinnung. Das hat er schon Kapitel 2 in den ersten Versen nahegelegt. 17. Werdet zusammen meine Nachahmer. Aha, Gemeinschaft. In diesem Bestreben seid euch einig. Zusammen, tut das zusammen, in Gemeinschaft. Nicht nur einer da und eine hier als Einzelgänger. Lernt zusammen die Wahrheit zu suchen. Werdet zusammen meine Nachahmer. Paulus ist Jesus ähnlich geworden. Wenn wir Jesus ähnlich werden wollen, können wir es über Paulus lernen. Ja. Und über Jesus lernen wir, Gott ähnlich zu werden. So hat uns Gott Hilfen gegeben. Werdet zusammen meine Nachahmer, Brüder, und achtet stets auf die Christen, die auf diese Weise wandeln, so wie ihr uns als Vorbild habt. Was sagt Paulus hier? Zweierlei. Es sind Christen, die sind schon reif. Und wenn ich am Lernen bin, kann ich mir ihr Leben anschauen, mir ihre Meinung, ihre Erkenntnisse anhören und ich kann von ihnen lernen. Paulus sagt, wo da solche sind, die schon reifer sind, weiter herangewachsen sind als du, schau ihr Leben an, schau, höre auf sie und lerne. Aber, pass auf, Paulus spricht jetzt als Prophet. Und seine Mitarbeiter, die genauso gesinnt sind, zum Beispiel Timotheus, von dem kann er in diesem Brief das Zeugnis ausgeben, dieser denkt, wie ich denke. Und gleich hat er Jesus. Den stellt er uns vor Augen. So wie der Herr. So gesinnt. Also sagt er zu den Philippern, wenn ihr andere Menschen zum Vorbild nehmt, fragt euch, ob die auch so denken, wie wir denken. Paulus und seine Mitarbeiter, die ähnlich wie er denkt, denn sie haben ihr Wort Gottes, ihre Erkenntnis, so von Jesus direkt bekommen, das heißt Paulus wenigstens. Und er hat es dem Timotheus mitgeteilt und Timotheus ist in seine Gesinnung hineingewachsen. Also, vergleicht diese mit uns. Und wenn sie ähnlicher Auffassung sind, ähnlicher Gesinnung sind, dann dürft ihr sie zum Vorbild nehmen. Aber uns zuerst. Allerhand, ja. Aber bedenken wir, hier spricht ein Bote Jesu Christi. Jesus Christus hat ihn uns vor Augen gestellt, damit er uns sein Wort gibt, das Wort von Christus. Und Paulus hat gelernt zu sterben, auf alles zu verzichten. Und von ihm können wir nun wirklich lernen, was es heißt, wie Jesus zu werden. Ein kleines Beispiel. Richard Wurmbrand ist wohl ein Begriff. Er war im Gefängnis. Und mit solchen, die nicht gerade Christen waren, es waren Verbrecher. Und er gab ihnen Zeugnis von Jesus Christus. Und die konnten aber nichts anfangen. Was ist das für ein Typ und so weiter. Ja, sagt er, und er wagte etwas, um ihnen zu zeigen, wer Jesus Christus war, sagt er, der war etwa so, wie ich bin. Ah. Und dann gingen ihnen die Augen. Und da waren sie zufrieden. Denn an ihm hatten sie einen guten Menschen erkannt. Da konnten sie in etwa sich vorstellen, wie Jesus wohl gewesen wäre. So wagt es Paulus. Paulus hat noch ein größeres Recht als Wurmbrands, sich als Vorbild hinzustellen. Und er tut, gleichzeitig, während er das tut, stellt er uns aber immer auch Jesus vor Augen. Und das ist das Richtige, das wollen auch wir tun. Aber, Brüder und Schwestern, wollen wir wirklich bemüht sein, heranzuwachsen, sodass wir auch wir, wenigstens in etwa, anderen sagen können, kommt, folgt mir nach. Unsere Kinder, unsere Jugend, andere, die neu bekehrt sind, kommt, wir wollen zusammen gehen. Wollen wir andere mitnehmen auf dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Aber wenn wir das tun wollen, müssen wir natürlich wirklich überzeugt sein vom Wort Gottes her, dass wir auf dem richtigen Weg sind, nicht wahr? Weiter. Im letzten Teil dieses Kapitels lenkt er unseren Blick noch einmal zu Jesus Christus, aber dieses Mal zum kommenden Christus. Er sagt, bedenkt hier auf Erden, wenn unsere Augen, unsere Gedanken hier sind, dann wird das Feindschaft Christi sein. Das ist nicht die Denkweise Jesu. Er kommt und wird uns befreien von diesem Irdischen. Unser Bürgerrecht ist im Himmlischen. Er lenkt die Blicke also in die Zukunft zu dem Christus, der oben ist. Wie er das auch im Kolosserbrief tut. Daher, meine Geliebten, Kapitel 4, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, auf diese Weise steht fest im Herrn, Geliebte. Jetzt kommen aber noch sehr, sehr praktische Anwendungen dieser Weise, die wir von Kapitel 3 her gewonnen haben. Auf diese Weise, wie Kapitel 3 uns das schildert, werdet ihr fest werden, wachsen, rein werden. Wie sieht das jetzt dort aus, wo die Probleme eigentlich sich befinden? Euodia, das ist nun eine Person in Philippi, die hat ihre Schwierigkeiten mit der Syntyche. Ja. Und die Syntyche hat ihre Schwierigkeiten mit der Euodia. Wie kommen die Menschen miteinander aus? Die können sich nicht riechen. Also, er gebraucht einen einen Indikativsatz für beide. Er nimmt sie nicht zusammen. Ich rufe Euodia und Syntyche auf. Sondern ich rufe die Euodia auf und ich rufe die Syntyche auf. Er stellt sie nebeneinander auf gleichen Boden. Aber jedes hat ihr Problem. Spricht sie separat an. Ich rufe diese auf, derselben Gesinnung zu sein. Wenn wir da aufhören würden, wäre es schwierig, nicht wahr? Wer soll jetzt anfangen? Soll die Euodia, sie wird als Erste genannt, soll sie jetzt bemüht sein, sich der Meinung und Gesinnung und Einstellung von Syntyche anzupassen? Oder soll die Syntyche jetzt sich bemühen, sich der Euodia anzupassen? Der Satz ist nicht zu Ende. Paulus sagt, im Herrn. Euodia ist im Herrn Jesus. Dort ist ihr Zuhause. Dort sollen ihre Gedanken zu Hause sein. Syntyche lebt in Jesus. Dort ist sie zu Hause. Dort sollen ihre Gedanken zu Hause sein. Und wenn sie sich zuallererst darin üben und das zur Kenntnis nehmen, dann werden sie zueinander finden. Dann dürfen sie über Jesus derselben Gesinnung werden. Die Syntyche fragt sich, welche Haltung hatte Jesus sich selbst gegenüber und anderen gegenüber? Wie sah seine Demut und seine Sanftmut aus? Wie sah seine Liebe aus? Er sagt, er ist die Wahrheit. Was heißt das für mich? So bekommt Gesinnung eine Fülle. Und die Euodia tut dasselbe. Und dann findet sie sich. Und so werden auch wir uns finden, wenn wir miteinander Schwierigkeiten haben. Und jetzt kommt eine dritte Person ins Blickfeld. Eine Person, dessen Namen wir vielleicht nicht mit Genauigkeit wissen. Aber ich vermute, dass er Syzygos hieß. Ich vermute, dass diese Person wirklich einen Namen hatte, eine verantwortliche Person war. Ich vermute, dass Syzygos mit diesem Namen, diese Person, eine reifere Person war, die Verantwortung trug in der Gemeinschaft in Philippi. Epaphroditus war offenbar ein Hirte in dieser Gemeinde. Aber er war nach Rom gereist, um mit Paulus sich zu treffen. Und zur Zeit des Schreibens dieses Briefes ist er bei Paulus. Aber Paulus schreibt, ich schicke ihn zurück, wahrscheinlich mit diesem Brief. dass Epaphroditus diesen Brief dann zurückkommt. Aber inzwischen schreibt Paulus: Syzygos, nimm deine Aufgabe wahr. Als er an die Kolosser schrieb, dann war Epaphras, ein Seelsorger, ein Hirte in der Gemeinde zu Kolosse, auch in Rom. Und er schreibt über Epaphras und seinem Gebet und so weiter. Und dann schreibt er in der Abwesenheit des Epaphras von Kolosse, schreibt er an den Archippus und nennt ihn mit Namen. Und zweimal, einmal im Philemonbrief und einmal im Kolosserbrief, diese Briefe gingen an denselben Ort. Und er nennt diese Person. Offenbar war diese Person jetzt in mehr Verantwortung, nachdem der Seelsorger Epaphras abwesend war, musste Archippus einspringen. Paulus sagt dieses Mal zu den anderen Christen, sagt dem Archippus, denn er scheint Verantwortung übernommen zu haben, nicht nur für Christen in Kolosse, sondern auch in Hierapolis und vielleicht auch in Laodikea. Also sagt dem Archippus, wenn ihr ihn seht, dass er seine Aufgabe herzlich wahrnimmt, dass er sie wirklich ernst nimmt und zur Ausführung bringt. So arbeiten Christen zusammen. Die Hirten sind nicht die einzigen, die etwas sagen, hier geht's lang, sondern die Gemeinde sagt auch den Hirten, ja, erinnert sie, Brüder, nehmt eure Verantwortung wahr, ermutigt sie, betet für sie. Es ist wichtig, auch solche Texte zu beherzigen. Nun haben wir hier den Epaphroditus und in seiner Abwesenheit scheint der Syzygos dran zu sein. Und Paulus schreibt ihm, und er heißt, sein Name bedeutet, Mitziehender am Joch. Jemand, der im Joch mitzieht. Ja, der hat einen schönen Namen, so sagt Paulus. Du, Syzygos, du bist ein echter Syzygos. Du bist ein echter Mitziehender am Joch. Also, nimm dich dieser Frauen an, ermutige sie. Ja. Und das wird er beherzigt haben, er wird auch gelesen haben, was Paulus diesen Frauen sagt, und er nimmt das mit und hilft diesen Frauen, sich einig zu werden und dieselbe Einstellung einander gegenüber zu haben. Und ich ersuche auch dich, echter Syzygos, das heißt Mitziehender am Joch, nimm dich ihrer an, sei ihr Seelsorger, ihr Hirte, die in der guten Botschaft, im Evangelium, mit mir kämpft. Er weiß Gutes über sie zu sagen. Ja? Und dann nennt er noch andere, samt Clement und den übrigen, die mit mir wirkten, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Da bin ich stehen geblieben. Da habe ich mich gefragt, warum? Natürlich stehen die Namen von Christen im Buch des Lebens. Warum muss er das schreiben, plötzlich in dieser Beziehung? Sein Name steht im Buch des Lebens, der Name des Syzygos auch, der Name von Euodia auch, in Südtücher. Und hier wird einmal, deren Namen stehen im Buch des Lebens. Warum erwähnt er das, habe ich mich gefragt. Nun, der Name könnte gelöscht sein. Die Schrift spricht davon, in der Offenbarung. Deren Namen, die überwinden bis ans Ende, die werde ich nicht löschen. Die werden bei mir ankommen, so wie Paulus sagt, damit ich am Ende Christus gewinne, nicht meine Gerechtigkeit habe. Paulus scheint hier darauf aufmerksam zu machen, dass Christen einander gewahr werden. Er sagt zu Syzygos, zu Euodia, zu Tyche, das sind Leute, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Sie sind treu, sie sind noch nicht gelöscht. Christen haben alle Schwierigkeiten. Alle Christen sind Schwierigkeiten. Aber bei allem zählt, ob sie sich zu Jesus halten, mitten aller dieser Schwierigkeiten. Und ihr Name immer noch im Buch des Lebens geschrieben steht. Wenn das der Fall ist, dann gelten sie als Treue. Dann gelten sie als zu achtende Christen. Ja? Und dann haben wir sie zu schätzen als Brüder und Schwestern. Auf diese feine Art macht Paulus aufmerksam auf den Wert des Nächsten und lehrt die Philipper, einander zu schätzen. Und so finden sie einander und so kann die Atmosphäre etwas schöner werden, in der man sich bewegt. Vers 4. Freut euch. Nicht einfach singt freudige Lieder. Tam, tam, Freude. Nein, freut euch im Herrn. Das heißt, der Herr ist der Maßstab unserer Freudeäußerung. Freut euch in ihm. Wieder steht der Herr vor Augen. Er ist der Maßstab. In ihm soll unsere Freude echte Freude sein, Christusfreude. Ich werde es wieder sagen. Freut euch. 5. Eure Milde lasst alle Menschen erfahren. Petrus könnte hinzufügen, auch den Sonderlichen, auch den Komischen. Überall, auf dem Postamt, bei der Garage, ja, beim Steuerbeamten, überall. Eure Milde, Vorsicht, nicht explodieren, nicht sagen, jetzt reicht mir es aber. Nee. Die Schwierigkeiten dürfen dir über dem Kopf steigen. Jakob, alle diese Wellen, alle diese Schwierigkeiten gehen mir über den Kopf. Er schien zu ertrinken in dieser Not. Josef ist weg. Benjamin soll weg. Simeon ist weg. Alles dieses ist zu viel für mich. Jona, im Bauch des Fisches. Die Wellen schlugen buchstäblich ihm über den Kopf. Aber er betete, nicht nur unter den Wellen, sondern im Bauch des Fisches unter den Wellen, wo es wirklich dunkel war. Das heißt, in der schwierigsten Not brauchst du nicht zu unterzugehen. Der Herr ist da. Hier, der Herr ist nah, steht hier geschrieben. Deshalb dürfen wir ruhig bleiben, nie explodieren. Es gibt kein Problem, das uns überwältigen muss. 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch noch keine Versuchung begegnet, die zu schwierig war für euch. Es gibt solche nicht, sagt er. Immer wieder wird der Herr einen Weg zeigen, wo wir entfliehen können oder überwinden können. Der Herr ist nah und er ist immer bereit einzuspringen. Er genügt. In Vers 13 wird er sagen, ich vermag alles durch den, der mich innerlich kräftigt, Christus. Der Herr ist nahe, deshalb können wir Milde zeigen, immer Geduld üben. Sorgt euch um nichts. Es gibt genügend Grund, sich Sorgen zu machen, sondern in allem macht durch Gebet und Flehen, das ist starkes Gebet, von Abhängigkeit gekennzeichnetes Gebet, eure Bitten zu Gott hin bekannt, aber immer mit Dank. Lasst all euer Flehen, all eure Sorgen, das ihr bei Gott meldet, lasst immer da ein bisschen Dank dabei sein. Oder viel Dank. Immer wieder Dank dabei. Lasst es gewürzt sein von diesem Element. Und, wenn dem so ist, wird der Friede Gottes, der alle Denkfähigkeit übersteigt. Das kann ich nicht verstehen. Das ist mir zu viel. Aber Gott ist über allem. Unsere Denkfähigkeit übersteigt es. Warum steht man am Grabe? Trümmer, Brand, was immer es ist. Wir fragen warum. Wir kommen nicht fertig. Unser Denken vermag, das nicht auf die Reihe zu bringen. Aber der Herr ist nah. Der Herr, der alles in der Hand hat. Der Herr, der mein Hirte ist, der regiert. Er ist da. Ist das praktisch das Christentum? Sorgt euch um nichts. Und er wird eure Gedanken in Gewahrsam halten. Unsere Gedanken wollen immer wieder davon. Und dann müssen sie in das göttliche Gefängnis gebracht werden. Und so wie Jesus uns gefangen genommen hat, als wir Christen wurden, so erfahren wir, dass hier die größte Freiheit ist und der größte Frieden. In seinem Gefängnis. O Herr, nimm mich gefangen. Oder mit dem Psalmisten dürfen wir beten. Binde mich mit Stricken an die Hörner des Altars. Ich will darauf bleiben. Ja? Ich will nicht vom Altar springen. Ich will ein lebendes Opfer sein, aber nicht zu lebendig. Da binde ich mich für Stücke an. Lass mich ja bei dir bleiben und dein Diener bleiben. Zu dem Gebliebenen ist noch einiges geblieben. Hat immer noch nicht alles gesagt, aber der Brief muss irgendwann enden. So viel als wahr ist. Und dann geht er weiter und das überlegt, darüber denkt. Worüber denkt man, wenn man Sorgen hat? Nun, über die Sorgen, ja. Aber Paulus sagt, passt auf, woran ihr denkt. Der Herr ist nahe, denkt an ihn. Und was des Herrn ist. Und das gibt er uns hier zu bedenken, Vers 8. Die Sorgen, die gebt ihm ab. Er wird schon fertig werden damit. Aber seid bereit, alles zu verlieren. Kapitel 3, Vers 7 und weiter, ja. Ich habe auf alles verzichtet. Der Herr testet dieses Vorhaben, ja. Ob wir auch bereit sind. Und dann nimmt er dieses. Ich hatte eigentlich nicht daran gedacht, aber ja, so benehmen wir uns, ja. Wenn der Herr alles sagt, dann meint er alles. Ich habe auch lernen müssen, abzugeben. Ich wollte groß evangelisieren, machte Pläne und so weiter. Das hat der Herr mir aus der Hand gefahren. Musik, der Herr hat es aus der Hand gefahren. Eins nach dem anderen. Und dann lernt man zu sagen, also dein Weg, so wie du es willst. Aber diese Dinge soll man bedenken, sagt Paulus. Alles, was wahr ist, also ist es wahr. Diese Frage muss bleiben. Alles, was ehrwürdig ist. Ist euch aufgefallen, dass die Ehrwürdigkeit der Welt unbekannt geworden ist? Verachtung, Dekadenz, Bergab, Nichtigkeit. Das, wie soll ich es sagen, das Ärmliche. Das tragen die jungen Leute gern. Unsere Tochter, schon vor vielen Jahren, trug gerne eine kurze Hose mit, wie sagt man das so? Ranzen, ja so, zerrissen, die unten zerrissen, anstatt schön abgeschnitten und umgenommen. Ich versuchte ihr das klar zu machen. Und dann hatte sie aber eine fertige Antwort. Sie war nicht auf die Nase gefahren. Ich habe mich aber viel damit beschäftigt. Was geschieht da? Warum zieht man so etwas vor? Die Mütze trägt man auf die Seite, ja, oder nach hinten. Ja. Und wenn man ins Haus kommt, nimmt man sie überhaupt nicht ab. Dann bleibt da oben. Ja. Man hat keine Manieren gelernt, keine Umgangsform. Man ist wie der letzte Sklave, ja. Man benimmt sich, man geht so. Ja. Das ist die Welt. Man sieht heute kaum Gentlemen, Ladies, kaum. Man kennt sich kaum das Haar, habt ihr gemerkt? Die alten Formen, unser Gastgeber, als wir in Baron Basel waren, erzählte uns, er war mit alten Freunden ins Restaurant gezogen, hatten einen Tag zusammen. Und als sie fertig waren mit dem Essen, schaute er auf die Teller und ihm fiel auf, alle Teller waren blank, leer. Aha, sagt er, wir sind alle Kriegskinder. Wir haben gelernt, das Essen zu schätzen. Aber heute, schon vor Jahren, lernten wir, ich denke, es war in der Schule, man muss immer etwas im Teller übrig lassen. Und es hat auch seine Bedeutung. Damit man weiß, ich bin gesättigt, ja, ich brauche nicht alles zu essen, ich bin satt. Das hat auch seine gute Seite, das weiß ich. Aber passen wir auf, das kann man nur tun, wenn kein Hunger herrscht. Aber wir leben in einer Welt, wo vielleicht in den meisten Gegenden der Hunger herrscht. Wir leben auf einer Insel. Paulus weiß von Gutem zu sprechen. Weißt du, was gut ist? Paulus spricht von Ehrwürdigen. Weißt du, was ehrwürdig ist?
Hast du ein Wertgefühl? Weißt du, dass du jemand bist? Und benimmst du dich entsprechend? Als jemand, den es zu achten gilt, du benimmst dich entsprechend?
Bist du bemüht, eine gute Sprache zu führen, eine reine? Du darfst dir entsprechen, aber ein gutes Dialekt. Alles kommt unter die Herrschaft von Jesus. Töne, Worte, Hab und Gut, alles Benehmen kommt unter die Herrschaft von Jesus Christus. Jeder Gedanke, schreibt Paulus den Korinthern in 2. Korinther 10, jeder Gedanke wird geprüft und kommt unter die Herrschaft von Jesus Christus. Sämtliche Zweige des Lebens, alles. Christus und sein Wesen durchdringt alles. Da wird das Leben sauber, rein, korrekt. Da benehmen sich Leute anders. Da wird aufgeräumt. Wir lesen weiter. Hier ist eine Menge zu lernen. Paulus sagt, lernt einmal oder überlegt diese Dinge einmal, anstatt euch Sorgen zu machen. Es ist nicht, wie es einmal war. So viel als gerecht, so viel als rein, so viel als lieblich. Was ist lieblich? Der Pluralismus der Welt hat aufgeräumt mit Maßstäben. Ja, auch das ist okay. In Kapitel 3 hat er gesagt, in Vers 19, er spricht von Feinden des Kreuzes Christi, deren Ende verderben, deren Gott der Bau, und bei denen die Herrlichkeit in ihrer Schande ist. Ist das uns bekannt? Kennen wir das aus der Welt, aus dem Beginn mit der Welt? Es gibt Menschen, wo das Schändliche das Erfreuliche ist. Darin gehen sie auf. Das ist für sie herrlich. An Titus schreibt er, bei den Kretern ist es so, es gibt Menschen, bei denen alles unrein ist. Weil sie nie gelernt haben, das Natürliche von Gott Geschaffene als rein zu halten. Sie leben im Schmutz. Sie lieben den Schmutz, sie lieben den Finsternis mehr als das Licht, sagt Jesus. Und alles ist für sie gleich. Das Schmutzige und das Reine ist auch, gehört zum Schmutz. Ja. Eine Frau für sie ist zum Gebrauch da. Also auch von unserem Wartepunkt sündig. Für sie ist es aber das Leben. Nicht, dass sie die Frau achten würden. Ihre Lust achten sie, stellen sie in den Vordergrund. Alle die Gedanken, die Menschen zum Ausdruck bringen, wenn sie auf dem Arbeitsplatz sind, so wo immer, ich weiß nicht, wie viel ihr hört, ja. Aber ich denke, wir haben die Welt in etwa kennengelernt, die uns heute umgibt. Oder wir brauchen nur die Zeitung aufzuschlagen, dann merken wir, was den Leuten wichtig ist. Und im Computer schon sowieso. Passen wir auf, lassen wir uns nicht beflecken von diesen Dingen. Sondern bedenken wir, füllen wir unsere Gedanken mit diesen Elementen, die Paulus hier erwähnt. Lernen wir, was ehrwürdig ist, was der Unterschied ist zwischen dem, was es zu ehren gilt und dem, was es nicht zu ehren gilt. Hast du schon mal gelernt zu verachten? Wirklich zu verachten? Heilige Menschen können das. Die verachten das Böse, die hassen es. Aber Christen, die so dazwischen in der Grauzone leben, ja, so schlimm ist es auch nicht, sehr, merken wir. Sie haben nicht gelernt, eine Furcht zu haben vor dem Unreinen, sich zu beflecken. Sie wissen nicht, was es heißt, Braut Christi zu sein und dennoch in der Zeche zu leben. Da passt man doch auf, oder? Mit dem Brautkleid, das ja keinen Staub nimmt. So leben wir in dieser Welt. Wir sind Braut Christi. Paulus sagt, schreibt, Epheser Kapitel 5, umsichtig. Und da ist ein Wort gebraucht, das an Akrobatik, das kommt vom Griechischen übrigens, Akrobatik, das heißt Umsicht, schnell, Acht geben. Ich will mich nicht beschmutzen. Es gibt Leute, die spotten über christliche Schulen. Die meinen, wir müssten bereit sein, uns den der Welt auszusetzen. Ich kann diese Denkweise nicht verstehen. Wenn man dann spricht vom Schützen, die Kinder zu schützen und so weiter, dann meinen sie, man würde sie abkapseln.
Man weiß nicht, man hat nicht viel gelesen offenbar. Denn zu Hause geschulte Kinder und in christlichen Schulen geschulte Kinder, die sind viel fähiger in der Welt zurechtzukommen als die anderen. Ihre Noten sind besser. So. Das ist Geschichte, das ist Statistik, das ist Tatsache. Und die Bibel lehrt uns, passt auf, hütet euch vor dem Bösen. Ja? Und wir haben besonders schwache Menschen zu bewahren, zu behüten und sie nicht einfach in den Schmutz rauszulegen. Kinder müssen bewahrt bleiben, müssen mit dem guten Gedankengut konfrontiert sein, damit ihr Leben, ihr Gedankenwelt gefüllt ist von guten Tönen, guter Musik, guten Gedanken, guten Geschichten, guten Worten und so weiter. Das lehrt uns hier Paulus. Das ist praktisches Christentum. Ist man in Christus, wohnt man in ihm, dann gehören diese Dinge dazu. So viel als lieblich, so viel als wohllautend. Hier ist die Musik angesprochen. Die Sprache, die gesunde Sprache. Wir sangen vorhin. Oder ich habe nicht viel mitgesungen im Französischen, aber ich liebe die französische Sprache. Die Töne sind mir so schön, finde ich so schön. Ich habe viel in Frankreich gedient, wurde dann übersetzt. Ich finde das schön. Ich finde auch das Russische schön. Überhaupt finde ich Sprachen schön, ja, wenn es eine gute Sprache ist. Auch das Englische. Aber man schaudert, wenn man eine verkommene Redensweise hört. Eine Sprache wird geradezu ermordet mit der Art und Weise, wie man sie spricht. Christen sollten nicht dazu gehören. Das ist nicht ihre Art. Ich bete, Herr, lass mich ein gutes Deutsch führen. Lass mich meine Hörer nicht belästigen mit einer verkehrten Art des Redens. Ich muss das beten, denn von mir selbst habe ich es nicht. Jetzt muss ich darauf. Ist es wohllautend, ist es eine Lobenswertigkeit? Tugend übersetzt man, aber es ist mehr als Tugend. Dieser Begriff kommt aus dem Alten Testament und gehört zuallererst zum Charakter Gottes. Alles, was bei Gott lobenswertig ist, das ist alles, aber sein Wesen, das sollten wir bedenken und anziehen, annehmen. Ist irgendwo etwas, das zu loben ist, aber meine Brüder und Schwestern, da muss man auch wissen, ob es zu loben ist oder nicht. Du musst lernen zu diskriminieren, zu unterscheiden. Dies ist gut, das ist nicht gut. Christen haben die Fähigkeit heute oft verloren, oft haben viele Christen die Fähigkeit verloren, Nein zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Ich trete nicht über, ich übertrete nicht, ich bleibe in diesem Raum. Ich sage Nein. Ich habe mehr als einmal eine Arbeit aufgegeben. Nein, sage ich, das mache ich nicht. Einmal als Soldat, dann wurde ich an die Front geschickt. Gut, wenn er hier nicht das, hinter der Front war es natürlich etwas ruhiger. Ich wollte da nicht mitmachen mit einem. Ich sollte dafür die Offiziere etwas machen. Und ich sagte, auf einer feinen Weise, das möchte ich lieber nicht machen. Ja. Schickte mal hier einen Jeep, gehen Sie dorthin. Mir war das recht, ja. Denn der Herr war nahe. Also mit ihm kam man überall hin. Lobenswertigkeit ist es zu preisen, diese Dinge überlegt. Was ihr auch lerntet und übernahmt und hörtet und saht an mir, das tut. Wohl dem Christen, der Christen kennt, die so aussehen wie Jesus. Wenn nicht, dann sind wir umso mehr gefordert, unseren Herrn im Bibelbuch uns anzuschauen. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der Gott des Friedens. Dann herrscht sein Friede, wo er ist. Da ist es schön. Da ist es so gut. Da ist der Himmel, wo der Herr ist. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du vom Himmel gekommen bist und den Himmel hier zu uns gebracht hast, mit deiner eigenen Person.
Und wir danken dir, Herr, dass du uns zu dir gerufen hast. Und du hast uns gern bei dir. Und du willst uns eines Tages bei dir haben. Herr, du begleitest uns jetzt auf dem Wege dorthin. Herr, lass dies unser Bestreben sein, das zu denken, worüber du denkst, und das zu sein, was du willst. Amen.